Kinderbuchpraxis. Hier behandeln Dr. Stefan und Mr. Ralf Themen rund ums Kinder- und Jugendbuch. Sie sprechen über aktuelle Entwicklungen auf dem Buchmarkt oder über Bücher. Und zwar jeden zweiten Freitag. Mr. Ralf, das ist Ralf Schweigert. Dr. Stefan, das ist Dr. Stefan Haug.
Im vierten Lebensjahr passiert bei Kindern wahnsinnig viel, nicht nur motorisch. Kinder kennen jetzt schon viele Worte und sie beginnen in Sätzen zu sprechen. Die Aufmerksamkeitsspanne wird immer länger. Welche Bücher sind die richtigen für die Kinder in dieser Altersgruppe? Und was müssen sie bieten? Darüber sprechen Dr. Stefan und Mr. Ralf mit Kinderbuchexpertin Fenja Wambold. Und jetzt willkommen in der Kinderbuchpraxis.
Ja, heute geht's ja weiter mit den Bilderbüchern und wir wachsen sozusagen mit den Lesern und Leserinnen in dem Alter, weil das letzte Mal haben wir die Pappen uns genau angeguckt und die kleinen und die Kontrastbücher und das und jetzt gehen wir ein Stückchen höher.
Ja, so ungefähr ab 3 gehen wir mal aufwärts.
3 bis 4, das reicht erstmal. Ich würde nicht zu viel vollpacken. Und da haben wir wieder die Expertin eingeladen, die uns da mit auf dem Weg aufschlaut, nämlich Fenja Wambold, langjährige Buchhändlerin, hallo, und beim Media Campus in Frankfurt Dozentin. Bei dir sind wir goldrichtig, weil wir können nahtlos anknüpfen jetzt und können gucken mit 3 Jahren, was da schon passiert, zum Beispiel beim Sprachverständnis, weil dann werden ja schon so, schwierigere Präpositionen wie neben und zwischen und durch, die werden jetzt verstanden. Das Kind versteht jetzt auch schon einfache Geschichten. Man sagt so, diese Doppelaufträge können also befolgt werden. Wenn man dann hat, was musst du tun, wenn du Durst hast oder sowas, dann wird das verstanden und kann beantwortet werden. Also da tut sich allein schon beim Sprachverständnis einiges.
Genau. Und natürlich wieder Hand in Hand, ne? Sprachverständnis und geht dann mit dem Denken zusammen, ne? Also was du gesagt hast, gibt ja so diese exekutiven Funktionen, nennt man das, ne? So diese Pyramide, die immer so gezeigt wird, was kann man schon? Und ne, weil du sagst, die Sprache ist so, dass man sich weiterentwickelt, man kann auch besser handeln und planen. Also jetzt fangen die richtig an, kleine Pläne zu schmieden, ganz bewusst und Ziele zu setzen und die auch eben sprachlich mit umzusetzen. Das ist großartig.
Und wenn du sagst Pläne, das ist ganz wichtig, schmieden. Das heißt, es gibt inzwischen ein Zeitverständnis. Es gibt ein Vorher und es gibt ein Nachher. Und das ist ja für Geschichten total wichtig, Abfolgen. Das ist vorher noch nicht da, wann was ist. Und ne, das ist gar nicht so leicht. Aber jetzt ist klar, es gibt ein Vorher, es gibt ein Nachher, es gibt ein Währenddessen. Und das ist ja für kleine Geschichten halt unwahrscheinlich wichtig, um sie richtig verstehen zu können.
Genau. Und das ist ja, ne, das sieht man so schön. Wir haben uns ja so diese Altersklasse von den ganz Kleinen, auch bei den 2-Jährigen nochmal angeschaut. Und das bewegt sich ja oft wirklich noch so eher von Doppelseite zu Doppelseite. Ne? Man hat so kleinere Sequenzen, sag ich mal. Das sind schon erste Minigeschichten. Ne? Bobo Siebenschläfer hatten wir uns auch drüber unterhalten. So erste kleine Vorlesegeschichten. Vieles geht ja auch schon mit 2. Aber man merkt so richtig spannend, ne, dass auch die Erwachsenen mal hurra rufen und sagen, ha, jetzt wird's doch wirklich ein bisschen anspruchsvoller und auch subtiler vor allem. Das ist halt wirklich so ab 3 aufwärts. Also
da haben wir dann ja auch wirklich das Bilderbuch mit einer Geschichte in einem ganzen Buch. Also auch der Bobo Siebenschläfer sind ja immer so kleine Episoden, gibt's jetzt auch Pappen von und so weiter. Aber es ist dann ja auch wirklich eine Geschichte, die sich dann über mehrere Seiten, klassisches Bilderbuchformat, ja 24 oder 32, die sich da auch durchziehen können. Also das ist ja auch schon noch ein kognitiver großer Schritt hin zu dieser Bildfolge und diesen Textfolgen, die dann in diesen Geschichten erzählt werden.
Es gibt ja auch diese, ich weiß nicht, ich nenne sie manchmal Übergangsbücher. Fenja,
wie die Übergangsjacken.
Ja.
3 in 1.
Das nicht,
ich
aber
weiß, jetzt
überlege ich gerade, wie heißt das, was jetzt gerade bei Peter Hammer von Christine Pieper und Yvonne Ergan, wo es dann darum geht, man versteckt sich, 10 Kinder, die sich verstecken und dann hast du immer eine Doppelseite, wo ein Kind immer weniger wird. Und dann kann man das einmal für sich sehen, aber es ist immer eins weniger und am Ende ist dann der Junge, ich glaube, er heißt Kai, der macht dann die Augen auf und guckt, wo sind die jetzt? Und im letzten Bild, wer genau guckt, dann gibt's so Klappen, dann kann man die aufklappen, sind die alle da, wo sie vorher waren. Also das nenne ich so ein Übergangsbuch, weil du kannst einmal jede Szene für sich gut sehen. Und aber da das immer eins weniger, also wer bis zehn zählen kann, immer eins weniger ist, da heißt dann auch, da waren es nur noch acht, da waren es nur noch sieben geblieben und so weiter. Und ja, und das ist dann, das erleichtert erstmal sozusagen, wenn es noch nicht ganz so komplex ist, dann sind das, ist auch noch eine große Pappe, wenn man so will, aber das erleichtert. Das sind diese, ja, ich weiß nicht, vielleicht hast du einen besseren, oder habt ihr einen besseren Begriff?
Ja, es sind auch die Bücher von Nadja Budde, die oft so funktionieren, ja, die halt genau auf so einer Doppelseite auch mit Reimen oder mit Wortspielen arbeiten, aber wo die am Figuren, Ende eine ganze, ja, oder dann die Figuren weiterspielen.
Eine wirkliche Geschichte, ja.
Genau. Peter Hammer damals, einer mehr, ist schon eine ganze Weile her, aber das war ja auch eine ganz tolle Pappe, ne? Ja.
Genau. Ich glaube, was wir auch wichtig noch von der Entwicklungsstufe dazu nehmen müssen, ist, dass ja Kinder im dritten Lebensjahr beginnen, in verschiedene Rollen zu schlüpfen. Also um Handlungen nachzuahmen, um Situationen aus unterschiedlichen Standpunkten durchzuspielen. Also dann wird auch mal die Mama nachgespielt, die Oma, der Opa, der weiß ich nicht, irgendwelche Leute oder Prinzessin und Feuerwehrmann und was auch immer nachgespielt. Also die haben da ganz viele Drehbücher und in ihrer eigenen Welt. Und was für Eltern durchaus auch interessant ist, weil wenn du genau hinguckst, dann kriegst du ja einen Einblick in die Gedankenwelt und die Gefühlswelt einer Kinder. Und du weißt, mit was sie sich gerade, mit welchen Konfliktsituationen oder auch Enttäuschungen oder so, sie sich gerade auseinandersetzen. Und das Wichtige ist aber, wenn sie sich reinversetzen können in andere, ist das fürs Bilderbuch und für Bilderbuchgeschichten extrem wichtig.
Also für mich ist das einer der spannendsten Punkte eigentlich so ab drei aufwärts. Wir haben ja vorher schon gesagt, ne, es gibt so Gefühlsbasics, sage ich mal, ne, so dieses ein bisschen streiten schon mal und ärgerlich sein, aber so richtig in die Tiefe, ne? Also dass man sich jetzt in andere reinversetzt, diese, ich glaube, ich habe den Begriff schon mal genannt, diese Theory of Mind, ne? Also das gehört ja alles zusammen, dieses Als-ob-Spielen und diese Transferleistung, die dann ja auch stattfindet, wenn die Kinder zum Beispiel Tiergeschichten lesen, ne? In denen sich Tiere dann eben auch streiten. Also ne, wenn man jetzt so in die Bestseller mal reinschaut, im Magellan-Verlag zum Beispiel gibt es ja dieses, ne, der Löwe in dir, der schon lange fast schon Klassiker ist, ein junger.
Ja.
Oder jetzt ist ganz neu, dieses Jahr am Anfang des Jahres, das Kamel hat schlechte Laune rausgekommen. Also das heißt, die Kinder, das ist ja auch wie so ein Spiel, ne, im Bilderbuch. Also man verfolgt diese Geschichte mit. Und wie zum Beispiel, ne, ein Kamel eben immer motzig ist, ne, oder sich jemand halt nicht traut, ne, oder die Streithörnchen zum Beispiel, ne, die sich da fetzen. Und dieses sich reinversetzen in diese Figuren, wie fühlen die, und dann auch ins Gespräch eben kommen, ne, das hatten wir ja letztes Mal schon, das geht jetzt halt richtig gut, weil das eben eine Voraussetzung auch ist. Also die sprachliche Fähigkeit ist jetzt langsam da. Mhm. Ne, dass wirklich auch ganze Sätze formuliert werden. Man sagt ja auch so ungefähr ab drei funktioniert das, ne, dass man so eine kleine Geschichte oder so Gedanken auch selbst mal ein bisschen mehr ausformulieren kann. Und halt eben, wie gesagt, diese Transferleistung, weil das ist es ja letztendlich, ne, das aus diesen Bildergeschichten, also Bilderbuchgeschichten rauszuziehen und auf die eigene Gefühlswelt zu übertragen und vielleicht auch eben dann jeweils die Perspektive auch mal einzunehmen, die halt nicht unbedingt die eigene ist.
Aber ist das jetzt auch eine Erklärung dafür, warum da so viele Tiere eine Rolle spielen, gerade eben auch wenn es um diese Gefühlswelt von Kindern geht, dass man das doch von einer menschlichen Figur erstmal ein bisschen abstrahiert hin in so eine Tierwelt oder mit, wie beim Krüffelo, mit fantastischen Wesen, weil das dann doch irgendwie den Zugang zu dem Thema erleichtert. Man es nicht sofort auf sich als Person oder auf Person beziehen muss. Ja. Weil das ist immer was mir so auffällt, dass da immer unglaublich viele Tiere unterwegs sind. Man sich immer denkt, ach, jetzt geht's um Wut und um Trauer und um motzig sein und dann muss es irgendwie ein Kamel und ein Bär und noch irgendwas sein.
Ja, das habe ich mich auch ganz oft gefragt und habe dann mal in der Psychologie auch nachgeschaut und habe mich tatsächlich auch mit TherapeutInnen unterhalten. Und die haben mir dann was ganz Wichtiges auch nochmal erklärt, dass sie gesagt haben, naja, gerade, also ne, je schwieriger das Thema wird, ne, oder je emotionaler, sagen wir mal, ne, je tiefer einem das vielleicht anpiekst auch, und das ist ja oft bei diesen Themen, ne, das sind ja also Wut, motzig sein, das ist ja das, wo Eltern sich wünschen, Streit, dass man es vielleicht ein bisschen über eine Geschichte verbessern kann. Und in der Therapie wird mit, gerade mit Kindern, auch mit kleinen Kindern, ganz viel mit Bildern gearbeitet und auch mit Tierfiguren zum Beispiel, weil eine bestimmte Distanz erstmal aufgebaut wird. Also es ist nicht so direkt dieses, ne, ich piek's jemanden sofort an und man spürt es schon, sondern es ist noch so ein bisschen Freiraum. Man kann es aber trotzdem verstehen. Deswegen habe ich den Begriff Transferleistung vorhin genannt. Und es tut je nachdem vielleicht auch nicht so weh oder man ist auch nicht sofort beleidigt. Also es ist mehr Distanz dazwischen. Das ist bei Tieren auf jeden Fall so. Und es ist natürlich auch spielerischer. Also Kinder, das hatten wir ja auch schon beim letzten Mal, Kinder haben halt dieses magische Bewusstsein. Ne? Für die ist das überhaupt kein Problem. Es ist sogar richtig schön. Das macht ihr dann fast noch mehr Spaß. Es ist halt kein Alltag.
Naja, ich glaube, das Wesentliche, diese Distanz ist insofern wichtig, dass ein Kind sich anders öffnen kann, einer Tierfigur gegenüber. Wenn diese Geschichte unter Kindern spielt, auf dem Papier, dann kann ich als Betrachter das leicht sein, das weiß das Kind. Und wenn dann solche Fragen ja manchmal dann auch so kommen, hast du auch schon mal gehauen, warst du auch schon mal wütend, dann ist da eine gewisse Überforderung in dem Alter auch noch da. Weil das kann ja auch ich sein oder das kann mein älterer Bruder oder meine jüngere Schwester sein. Und da ist also eine Nähe und das möchte ich vielleicht gar nicht oder es überfordert mich als Kind in dem Alter. Wenn das aber eine Tierfigur ist, ist es weit weg. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite sind Kinder in diesem Alter ja tief in der magischen Phase drin. Also die sind ja alle beseelt. Anders als für uns Erwachsene kommt das komisch vor. Aber was ein Kind, also was weiß ich, der Hase, der spricht, ist für das Kind völlig normal. Das zweifelt überhaupt nicht daran, dass der Hase natürlich sprechen kann und dass der Hase sich auch mit den Vogelkindern unterhalten kann da oben. Das ist überhaupt kein, und die Kuh, die vorbeikommt, die können sich alle unterhalten. Und da zweifelt das Kind überhaupt nicht dran. Und ich glaube, das macht's wichtig, dass ein Kind sich dann auch über diese Themen leichter öffnet. Und wie du schon sagst, in der Psychologie, ich weiß nicht, ob du diese, die setzt man gerne ein, diese Volkmanis-Puppen, die sind dazu sehr geeignet, weil es gibt da diese wunderbare, diese große Schnecke, die sich in das Haus zurückfühlt, da ist dann der menschliche Arm sozusagen drin. Und was Kinder dieser Schnecke anvertrauen, in dem Moment ist es die Schnecke und sie können dir alle Probleme dieser Schnecke erzählen. Also sie erzählen sie aber nicht dem Mensch, wo der Arm dahinter steckt, aber dieser Schnecke können sie sich anvertrauen. Und ich glaube, das ist der entscheidende Punkt.
Genau, das ist ja das, was ich sagte, ne? Diese Distanz halt einfach, ne, so ein bisschen. Das ist halt, wie gesagt, ne? Ansonsten, wenn man jemanden direkt anspricht und das so ganz klar der Bezug hergestellt wird, dann kann es vielleicht auch wehtun oder einem Angst machen.
Die Distanz aber auch, dass es außerhalb des Alltags ist, ne? Also genau. die ja, sprechende richtig. Schnecke ist außerhalb des Alltags.
Ja. Also es ist vor allem ein Transferangebot. Also was Kinder annehmen können, weil sie in der Lage sind, es aufgrund ihrer Wahrnehmung zu tun. Aber es ist eben nicht so mit der Tür ins Haus fallen.
Ja, genau. Und da würde ich gerne einfach mal direkt, weil das, was du gesagt hast, Ralf, ne, dieses, es ist ein Angebot und es ist nicht mit der Tür ins Haus. Und das zum Beispiel ist ja auch unheimlich interessant bei den Bilderbüchern in dieser Altersklasse und aufwärts. Manche sprechen diese Themen ja wirklich sehr direkt an, ne? Also dann siehst du schon direkt durch die Bilder und im Titel und es wird auch schon sehr genau erklärt, um was es geht.
Also manche sind, halt, würde ich sagen, die fallen aber sowas. Da fällt die ganze Haustür schon rein. Ja. Also da ist.
Ich finde, der Grolltroll ist doch total subversiv.
Ja. Genau, aber ne, weil man muss auch einfach mal ganz ehrlich sagen, Eltern, auch das ist ja klar, ne, darüber haben wir auch schon gesprochen, Eltern sind letztendlich oder Erwachsene sind ja schon die mit zusammen anschauen, die VermittlerInnen und ne, es gibt halt einfach Eltern, die möchten das auch so und werden es auch nur so vielleicht vermitteln. Ne? Und dann gibt es aber auch andere, vielleicht auch Kinder. Manchmal passt es ja dann je nachdem auch gut zusammen mit der Familie. Aber ich sag mal Elternteile, die es lieber ein bisschen subtiler halt mögen, ne? Die das vielleicht gar nicht so wollen, dass man mit der Tür schon rompompom direkt ins Thema rein rasselt. Und ein schönes Beispiel zum Beispiel, also fand ich jetzt, ist von Antje Damm, dass Nori sagt Nein. Ja, das ist letztes Jahr rausgekommen und da denkt man auch, naja, im Titel hört man es doch schon, es geht ums Nein-Sagen, aber das ist so schön immer allein durch die Handlung erklärt, ne, dass so ein kleines Geschöpf auch seinen Raum braucht und dass es irgendwann viel zu viel ist und dass es manchmal immer mehr zulässt und dann reicht's halt und dann platzt einem der Kragen und so gehört sich das auch, aber das wird nirgends erklärt, ne? Also es wird nicht wortwörtlich erklärt, guck mal, dann verhältst du dich so und so oder ne, sondern es ist durch die Geschichte selbst, durch das Handeln der Figuren fühlt man es richtig mit und fiebert mit und ärgert sich mit. Und das ist eine ganz andere Art und Weise, daran zu gehen. Aber es muss halt passen, ne?
Manche Kinder sind ja auch überfordert von dem direkten Angebot, ne?
Ja.
Also das ist wie, als käme die Straßenbahn auf sie zugefahren. Das ist, ich glaube, das ist auch situationsabhängig. Ein und dasselbe Kind, mal kann es passen, mal nicht. Dasselbe Buch, ne? Mal ist es zu viel und mal ist es genau richtig. Also da muss man auch gucken, was verträgt es, ne?
Genau.
Wir haben ja jetzt natürlich schon so einen Blick jetzt auf, sage ich mal, Bilderbücher mit großer Botschaft gelegt. Das ist ja nur ein kleiner Bruchteil dessen, was wir für die Altersgruppe haben. Also nicht in jedem Buch geht es um riesige, große und komplexe Gefühlswelten von kleinen Kindern. Also es gibt ja auch ganz normale Einschlafgeschichten für das Alter, die ja ganz anders funktionieren. Da geht es ja eher um etwas weniger Gefühl, damit die auch zur Ruhe kommen und schlafen können. Also das möchte ich nur irgendwie jetzt in der Breite nochmal ein bisschen öffnen.
Das stimmt.
Also nicht, dass wir hier jetzt ein großes Stress- und Gefühlschaos-Bild von diesen Bilderbüchern aufmachen.
Das ist aber interessant, warum wir das gerade, ich überlege gerade, ich glaube deshalb, weil das nimmt zu. Also das Angebot dieser Bücher, weiß nicht, wie deine Beobachtung ist, Fenja, wahrscheinlich haben wir intuitiv eben gerade so geredet, weil das wird mehr und mehr und mehr so nach dem Motto, so, da gibt's jetzt eins zu Wut nochmal und da gibt's zwei zu Alleinsein und da gibt's drei zu, was weiß ich, das Problem, das Gefühl, das, ne, streiten also, lernen und
Ja, ich glaube, der Ralf hat schon letztes Mal gemeckert. Aber nein, ich weiß, was du meinst, aber also das ist wirklich so, wenn man diese ganzen Vorschauen jetzt so durchblättert oder wo auch immer online sich anschaut und guckt, was kommt auf dem Markt, auch so in die Themenlisten und es ist halt einfach, ne? Es liegt eigentlich auch von der Entwicklung her, finde ich, auf der Hand, ne? So ab 3 aufwärts sind halt die Gefühle, die werden ziemlich stark, ne? Die Grenzen werden immer mehr ausgetestet, die werden auch wahrgenommen von den Kindern. Und so gesehen ist es ja einfach auch wirklich ein Thema für Eltern, gerade in diesem Alter, so dieses Wut und trotzig und ne, oder halt ängstlich sein und so. Also jetzt fängt es halt an, dass man ernsthaft mit Geschichten drüber reden kann. Das ist natürlich vielleicht nochmal so ein Punkt. Und ich glaube, was der Stefan auch gesagt hat, wenn man dann schaut, wiederum die Bestsellerlisten für die Erwachsenen, was die im pädagogischen Bereich sich suchen, da geht's ganz viel, ne, um dieses Empowerment und wie erziehe ich am besten auf Augenhöhe mit dem Kind und das da wird ganz viel im Moment gerade in diese Altersklasse reingepackt auf dem Markt.
Also und das ist halt Bilderbuch als Erziehungsratgeber, als Erziehungshelfer.
Es sind wirklich viele.
Ja.
Also ne, wenn man wie gesagt auch bei Magellan die Bestseller zum Beispiel, das sind ja alles. Da geht es immer um Werte, um Gefühle, um das soziale Miteinander und so. Also mir ist es wahnsinnig stark aufgefallen, dass das in etlichen Bilderbüchern für die Altersklasse der Fall ist.
Aber de facto ist es ja eigentlich in jeder Geschichte so, du hast also das eine Kind ist ängstlich, das andere ist mutig, neugierig sind sie eigentlich alle. Und da lässt sich ja prima gucken, wie es diesen Helden in den Bilderbuchgeschichten geht, um die eigene Wirklichkeit besser zu verstehen, um über Erlebtes zu reden, um emotional auf diese Situation reagieren zu können. Du hast ja immer ein Vorerleben. Wahrscheinlich ist das halt diese der Ursinn, sage ich mal, all dieser Geschichten.
Ja, es gibt natürlich, ne, also es gibt ja auch unheimlich witzige Geschichten einfach für diese Altersklasse, wo auch keine große Moral jetzt unbedingt am Ende stehen muss, ne, oder wo man über Gefühle groß erzählt, sondern einfach Spaß am Fabulieren auch wieder hat, am Quatsch haben. Da fällt mir dieses der Tag, an dem Louis gefressen wurde, aus dem Moritz Verlag, und ne, das macht halt auch ihre Spaß in dem Alter, weil wie so ein Babuschka-Effekt, ne, da kommt immer so ein, da wird der kleine Bruder gefressen, keine Angst, der überlebt natürlich und da passiert auch gar nichts Schlimmes, und dann ist das ja erst so ein kleines Geschöpf, das den verschluckt, und dann sieht man immer schon so auf der nächsten Seite, wenn die Kinder genau draufschauen, und das können die ja auch schon so ab 3, 4, sag ich mal, ne, so dieses Zuhören und auf der Seite schon schauen, hey, da kommt schon einer um die Ecke, und der ist dann noch größer, ne, und der schluckt dann den ersten, und dann ist das wirklich so dieses, ne, immer größer und macht immer so wilde Geräusche, also es ist sehr lautmalerisch, und natürlich gibt's dann eine große Rülpsparade am Schluss, ja, und dann werden alle wieder ausgespuckt, und das ist einfach großer Spaß, ohne dieses Gefühle thematisieren, obwohl es geht um Geschwisterzusammenhalt.
Aber ja, da ist ein wichtiges Stichwort, was du lieferst, nämlich wie soll eigentlich, finde ich, der Text sein, wie soll das Bild sein? Also Text und Bild sollen, zumindest in dem Alter, wenn du bei 3 bist, dann sollen die unbedingt, finde ich, eine Einheit bilden. Die sollten auf einer Seite stehen. Nicht, dass du, also das Kind, wenn das die Vorlesestimme im Ohr hat, will immer eigentlich die Illustration sofort sehen und nicht ein oder zwei Seiten später blätternd die dann finden. Das ist mit 3 eine Überforderung. Dann wäre die Frage, wie sollen Texte sein? Also wenn man sagt, ja, vorlesbar, das ist gut. Also ich finde, du merkst einen guten Text, der fließt, der darf nicht holpern. Und leider gibt's Texte, wo du denkst, grauenhaft, wie die holpern. Mhm. Auch die ganz schlecht gereimten, wo man sagt, jo. Und das ist noch nicht mal übersetzt so, wo man denkt, da hat was nicht stimmen können. Nein, da kann einer auch so nicht reimen. Also das ist, ne, Poesie des Grauens. Und
man kann gute Reime auch gut übersetzen.
Ja, ja, also ja, das geht auch, genau. Aber man könnte sich nicht damit rausreden. Und ich finde,
ist ja noch wirklich viel gereimt, ne, in der Altersklasse. Ja. Also 3, 4, es sind ja jede Menge Bilderbücher, die gereimt sind.
Und ich glaube, Kindern gefällt es auch, wenn der Text so ein bisschen verdichtet wird, poetisch. Also, dass es nicht unbedingt die permanente Alltagssprache ist. Kann auch sein, aber Kinder mögen dann auch schon, wenn es eine besondere Form hat.
Ja, und immer noch finde ich dieses, ne, deswegen habe ich das mit dem Schlucks da und so, ne, also wenn das immer noch so lautmalerisch ein bisschen ist und dass die Dynamik vielleicht auch aus den Bildern, aus dem Text auch in die Sprache mit reinkommt, ganz genau.
Wie müssen die Bilder sein, Fenja? Wie müssen die, dass sie, wenn sie gut sein sollen, wie müssen die sein, wenn wir bei 3 sind, bei 4 sind?
Also ab 3 dürfen die auf jeden Fall schon ein bisschen mehr zeigen, als der Text vielleicht bietet, also noch schon kleine Erweiterung. Bei 2 geht es ja, also sollte es zumindest oft, dann verstehen sie es einfach besser, noch ganz, ganz parallel laufen. Und ab 3 kommen schon viel mehr Überraschungen rein. Aber was man schon merkt, und das finde ich, ist so dieser Schritt, ne, du hast von der Übergangsjacke gesprochen, ne, bei 2 ist das
Bücher.
Oder es sollte bei den Büchern, ja, aber die übertragen, wir machen ja, so, ja, die Transferleistung, ja, 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 von der, okay, Übergangsjacke zum Übergangsbuch.
Ja, okay.
Genau. Also bei 2 merkt man halt, wenn die richtig gut gemacht sind, wenn die gut funktionieren, dann sind die Bilder ja sehr reduziert eigentlich. Da ist noch viel Freiraum oft, da ist viel Luft, gerade wenn es wirklich darum geht zu erzählen, ne? Also nicht jetzt Wimmelbuch, wovon wir es ja auch schon hatten, ne? Sondern wenn der Text reinkommt, dann sollten die Bilder wirklich, also ja, einfach viel Luft haben noch drumherum, noch viel Freiraum, eher große Figuren und so. Und das ist schon der nächste Schritt. Bei 3 merkt man schon, da sind oft viel mehr Details, es sind viel mehr Farben und auch so dieses Künstlerische, ne, das so ein bisschen langsam abstrakter werden und so, das nimmt ja auch langsam zu. Und ab 4, ich finde, man kann es gut an Patterson Findus zum Beispiel vielleicht ein bisschen dingfest machen, weil das ist ganz toll oft für die 4-Jährigen. Manche schaffen das auch schon mit 3, aber da ist ja auch Text, recht viel Text, also wirklich relativ viel, und aber auch irre viel los in den Bildern. Also allein, wenn man auf die Bilder guckt, die kann man überhaupt nicht auf den ersten Blick sofort erfassen. Das geht nicht. Da gibt es ganz viel zu entdecken.
Und Kinder lieben diese kleinen Mugglers. Die wollen sie unbedingt finden.
Genau, diese Parallelgeschichten.
Mhm. Aber es ist natürlich auch insofern ein bisschen komplexer, weil ja da auch schon teilweise in den Bildern so sequenzielles Bilderzählen drin ist. Also da findet es dann ja mehrfach in dem Bild drin. Also da muss man ja auch schon die Bilder gut lesen können, um nicht zu sagen, ach, hier sind ja 7 Katzen.
Genau.
Sondern das ist ja immer die gleiche Katze, die jetzt in so einer Sequenz auf den
rotiert,
schon irgendwas tut oder hier auftaucht, da auftaucht, da drunter und so weiter. Also das ist ja dann nochmal auch von der Komplexität des bildlichen Erzählens her eine Schippe drauf.
Richtig. Und wo wir da direkt sind, würde ich gerne direkt anknüpfen, weil das ist zum Beispiel auch, weil du Stefan gefragt hast, ne, wie soll das oder wie kann das Bild sein, um bei dem Klassiker mal zu bleiben. Nordqvist baut ja ganz viele Fehler auch ein, ne? Oder völlig absurde Dinge, also Himbeeren, die riesig groß sind, irgendwelche Pilze, die so groß wie Häuser sind oder ne, Nägel, die man irgendwo aufhängt, Socken, die ganz falsch irgendwo hängen und das ist auch sowas. Ne? In den Bildern gibt's Parallelgeschichten, wie die der Mugglers, die im Text gar nicht auftauchen oft. Ne? Also es gibt wie so eine Binnengeschichte in den Bildern, das ist schon richtig viel. Und halt diese ganzen Fehler, ne, gibt ja auch diese Finde den Fehler Bücher quasi, ne, das ist ja auch eher so ab 4. Das ist bei 3 oft einfach noch zu schwierig, weil ich brauche das Weltwissen ja dafür.
Aber vielleicht ist da ja aber auch die, also ich meine, das haben wir ja auch bei erzählenden Büchern für Ältere so, dass man sagt, naja, das sind Bücher, die haben ja mehrere Erzählebenen. Also die bieten dir ja unterschiedliche Ebenen an, wie du die lesen kannst. Als Jüngerer liest du vielleicht die Geschichte der Eltern anders als Älterer. Und ich glaube, das ist ja auch dann eine Qualität solcher Bilderbücher, dass sie verschiedene Lesarten und Leseebenen anbieten. Das heißt, du musst ja nicht jede Ebene erkennen, um trotzdem dieser Geschichte zu folgen, dieser erzählten und diesen Bildern erzählten Geschichte zu folgen. Also es hat einfach die Option, es tiefer zu verstehen oder sich länger damit zu beschäftigen, je nachdem, wie sehr man sich da auch drauf einlässt und wie sehr einem da die Fähigkeit gegeben ist, diese ganzen Details und Feinheiten und Dinge zu erkennen.
Und da musst du, glaube ich, auch den Vorlesenden immer noch mitbedenken. Wenn der Spaß hat, ist auch nochmal gut. Ja. Mhm. Also wenn du zum Beispiel, ich weiß nicht, ihr kennt sicher für mich einen Klassiker, Christian Duda, alle seine Entlein, bei Baiazzo damals erschienen, dann später bei Belz und Gelberg immer noch im Programm, wo sozusagen Konrad der erfindet ein Ei, ja, hat er seinen Kampf mit der Mutter und er hat dann dieses Ei und dann überlegt er, ob er es eigentlich will das essen, dann denkt er, ach, der könnte ja noch ein bisschen warten und dann plötzlich macht's plopp plopp und das Ei hebt sich die Schale und da kommt eben ein Küken raus und dann denkt er, ach, wie süß und wird erweicht und wie nennt der Fuchs so Konrad, wie nennt er das? Lorenz nennt er das. Also das ist, das Küken heißt dann Lorenz und natürlich ist Lorenz, läuft ihm hinterher und Papa, Papa, Papa und nein, nein, nein und so weiter. Und also es sind entzückende Geschichten, wo Eltern was ganz anderes natürlich rauslesen und das Kind kommt mit, also wir können mit Konrad Lorenz natürlich was anfangen, aber das Kind nicht. Das sind zwei verschiedene Ebenen und das ist für Erwachsene köstlich, weil eine ganze Lebensgeschichte erzählt wird. Das Kind kriegt die Lebensgeschichte auch mit, aber auf einem ganz anderen Level. Also wenn sowas gut läuft in zwei Richtungen, das ist große Kunst, finde ich. Wenn
das stimmt, hat alles richtig gemacht.
Ja, wenn der Erwachsene Spaß hat als Vorleser, weil er und das Kind auch, ne?
Das ist ja auch bei Pettersen und Findus, ne? Die Erwachsenen können sich unheimlich gut in dem Großen sehen wahrscheinlich, weil sie auch mal einfach schlafen möchten und nicht so wild unterwegs sind und dann dieser kleine, ewig energiegeladene Kater, ja.
Ja, das schon. Also wenn man nochmal bei den, weil wir vorhin bei den Bildern waren, ich finde, was ganz mit 3 und 4 ganz wichtig ist, dass die Bilder die Textinhalte aufnehmen und Kinder da sehr genau sind. Also sprich, wenn du, wenn da die Rede ist von einem roten Boot und 4 Hasen, dann muss das Boot halt auch wirklich rot und nicht gelb oder so sein. Und dann der 4. Hase muss auch noch aufzufinden sein. Ja, da sind Kinder sehr genau. Das muss man in dem Alter einfach mit bedenken. Ja? Also weil sonst kommen Fragen und dann stimmt für die Kinder was nicht.
Und das ist auch, und dieser, ne, wenn du sagst, da kommen Fragen, also überhaupt dieses Philosophieren und miteinander ins Gespräch kommen, ne, das ist ja eben auch so eine große Steigerung, die da stattfindet. Also gerade auch nochmal der Sprung dann 3 zu 4. Ne? Mhm. Also es sind vielleicht so 2 Dinge, die dann auch später vielleicht erst so richtig gut gehen. Mit 3 fängt das ein bisschen an, ne, wenn die Kinder schon so das Verständnis von, ich sag mal, Rollenzuweisung haben, ne? Wie bei den Fabeln, dass man sagt, naja, bestimmte Tiere, ne, der Fuchs ist schlau und so weiter, und wo heute ja auch oft diskutiert wird, auch bei dem Wolf, ne, ist der böse. Und ich brauche ja schon, also um Klischees zum Beispiel, wenn die gebrochen werden, zu verstehen, brauche ich ja auch zum Beispiel, ne, überhaupt schon das Verständnis von bestimmten Rollenbildern oder Klischees, dass die überhaupt existieren, oder was man zum Beispiel bestimmten Tieren, Löwe, Stärke oder so, ne, ein kleines Häschen, das vielleicht Angst hat und das dann über sich hinaus wächst, das Verständnis muss ja auch erstmal da sein. Das merkt man ja auch, dass das bei 3 stärker beginnt und so ungefähr, ne, so ab 4, 5 auch mehr gebrochen werden kann dann wieder. Also da fällt mir zum Beispiel dieses Bilderbuch, das jetzt gerade, ich habe gesehen, das ist die 5. Auflage jetzt auch schon, Der Wolf kommt nicht, aus dem Gerstenberg Verlag. Und da wird ja auch mit dem Klischee gespielt, ja, dass ein kleines Häschen seine Mama, ne, abends im Bett fragt, ah, kommt der Wolf nicht, ne? Und die sagt, nee, ganz bestimmt nicht, der schafft das nicht bis zu uns in die Stadt und so. Und dann fragt es immer weiter und man denkt, ja klar, das kleine Häschen hat ganz viel Angst und der Wolf ist natürlich böse. Und tata, ne, der Twist am Schluss, das freut sich wahnsinnig auf den Wolf und alles ist klasse. Und dieser Bruch, ne, das ist ja auch was, wo ich ein gewisses Alter und Verständnis für haben muss, um richtig viel Spaß dabei zu haben.
Jetzt müssen wir mal sagen, der Titel heißt Der Wolf kommt nicht und das Buch kommt aus dem Gerstenberg Verlag, weil eben klang das so, der Wolf kommt nicht aus dem Gerstenberg Verlag.
Ja, doch, der könnte auch mal aus dem Gerstenberg Verlag kommen.
Ja, nee, aber in dem Fall schon. Der, ja, genau.
Betonung ist alles.
Betonung ist alles. Was für, aber weil wir gerade am Schluss noch dabei sind, was für Titel empfiehlst du denn? Es gibt ja so ein paar, die sind einfach großartig. Es gibt auch Klassiker wie Johanna im Zug oder sowas. Was empfiehlst du?
Oh mein Gott, es gibt so viele.
Wir hatten, glaube ich, ein bisschen auch über John Klaassen gesprochen, weil wir hatten es ja auch mit Tieren, genau, und mit Dinge, die kommen und verschwinden oder wo es Haps, ja, genau, macht und dann ist was weg. Genau. Da gibt's ja auch ganz schöne Bücher von ihm, wo auch diese Offenheit in der Interpretation offenbar möglich ist.
Richtig. Und das wäre auf jeden Fall ein Favorit. Ne? Ich muss ja zugeben, bei Weihnachten haben wir ihn schon reingemogelt, beziehungsweise ich. Also ich bin wirklich ganz großer Fan, weil er einfach wirklich ein Meister des Erzählens ist. Er arbeitet mit kleinen Andeutungen und ich kenne wirklich wenig, die so viel Freiraum für eigene Gedanken lassen. Und gerade dieses Bilderbuch, wir haben uns schon drüber unterhalten, für alle, die zuhören, wir haben gesagt, Klaassen ist der Mensch mit den Hüten.
Der mit den Hüten, also, ja, genau.
Ja, der mit den
das
Hüten.
Das ist nicht viele mein Hut.
Genau.
Wo ist mein Hut?
Mhm. Genau, wo ist mein Hut? Das ist nicht mein Hut. Dann gibt es ja auch die Schildkröten, die teilen. Aber okay, also nochmal drauf zurückzukommen.
Ja, mit dem Ziegenbock gibt es auch noch ein ganz wunderbares.
Ja, genau. Mhm. Und jetzt auch wieder neu. Aber das ist nicht mein Hut. Also das ist halt so ein Bilderbuch, das finde ich absolut großartig, weil ich das auch ganz viel mit anderen zusammen betrachtet habe im Laufe der letzten Jahre und da riesige Diskussionen immer aufgekommen sind, was passiert da eigentlich? Und jede Person hatte so ihre eigenen Theorien. Mit Kindern habe ich das auch schon gemacht und es war sehr, sehr witzig. Vielleicht für die, die das nicht kennen, also in diesem Bilderbuch bekommt ein großer Fisch einen Hut gestohlen. Dieser Hut ist sehr klein und die Geschichte erzählt uns ein kleiner Fisch und den sehen wir auch auf dem Cover und der schwimmt mit diesem Hut weg und ist sich also ganz sicher, dass der Große das überhaupt nicht merkt, dass er diesen Hut gestohlen hat. Und das Tolle ist, während dieser kleine Fisch seine fantastische Gedankenwelt aufbaut, dass er hier jetzt ganz wunderbar mit diesem Diebstahl davonkommt, sehen die Kinder als Betrachtende oder auch die Großen, dass der große Fisch das durchaus gemerkt hat und der schwimmt den dann hinterher. Und dann irgendwann, also wir sehen gar nicht, was genau passiert, wir sehen nur, der große Fisch schwimmt wieder in die andere Richtung zurück und hat den Hut wieder auf. So, und jetzt kommt die große Frage, was ist passiert?
Die Leerstelle.
Ja oder
die
nicht?
Leerstelle.
In einem Stuhlkreis haben die beiden Fische entschieden, dass der kleine Hut doch dem großen Fisch gehört.
Genau.
Das ist doch sehr wertschätzend.
Ja, genau. Wertschätzend. Ich muss zugeben, die meisten sind davon überzeugt, dass er gefressen wurde. Dann frage ich, Mensch, seid ihr wirklich so gemein? Ja, würdet ihr das machen? Ja. Ne? Oder andere sagen, nein, der hat bestimmt ganz nett gefragt. Oder ach, die kennen das schon. Der Kleine macht das ständig. Der Große ist schon genervt. Das ist für mich ein Wahnsinnsbilderbuch, dass diese Gespräche regelrecht herausfordert. Und ne, zu den Favoriten, also es ist wirklich das, was ich genannt hatte, der Wolf kommt nicht, der Tag, an dem Louis gefressen wurde, jetzt zuletzt auch, dass Norrie sagt nein, bei Patterson und Findus geht mir nach wie vor das Herz auf. Mhm. Ja, also ach, es gibt ehrlich gestanden ganz, ganz viele.
Die Klassiker.
Ja, und bevor Stefan, der hat schon hier was aufgeschlagen, ich sehe es doch gerade.
Ja,
das ist... Bevor der was hat, bin ich immer noch ein großer Fan von, den hatten wir auch schon zu Gast bei uns in der Kinderbuchpraxis von Jörg Mühle. Der einfach
unbedingt
für diese Altersklasse und diese Altersgruppe, glaube ich, einfach ein unglaublich guter Erzähler und Illustrator ist und da auch immer die Gefühlswelt der Kinder unglaublich gut abholen kann in seinen Geschichten, egal was für welche, ob das jetzt nur noch kurz die Ohren kraulen ist oder morgen bestimme ich. Also da ist sowohl ein bisschen Pädagogik mit drin, aber einfach unglaublich gut in diesen Geschichten verpackt und die funktionieren einfach auch ganz hervorragend.
Aber die Hasenkind-Geschichte tatsächlich, das schon für die Jüngeren. Papa für die Jüngeren.
Aber genau. Zwei für mich. Einer für dich.
Ja, auch schön.
Der
ja.
steht auch auf meiner Favoritenliste, ja. die gerade hier, die ihr nicht seht, vor mir liegt. Genau, Jörg Mühle, den hätte ich ansonsten auch noch mit reingepackt,
ja,
aber
schneller.
Jetzt war es so schneller.
Ja, und das auch Moni Port, Philipp Wächter, da gibt es wunderbare Sachen. Ich habe hier gerade aus dem Moritz Verlag von Claude Dubois, Mami, weil das auch so eins ist, wo Eltern Spaß haben, aber auch die Kinder, das sind sozusagen Küken, die ständig fragen, wo ist meine Quietscheente? Im Bad, auf dem Waschbeckenrand, nur. Mami, wo ist meine Feenkrone? Unter dem Bett, Nina, und so weiter. Dann kommt das also, ich finde meine Trommel nicht, die liegt im Wäschekorb, Pablo. Also, die sind als, und die Mami möchte einfach nur mal ihren Roman, möchte mal in Ruhe gelassen werden, weil sie will unbedingt erfahren, wie Schrecken der Nacht, so heißt der Roman, weitergeht. Und das ist dann ganz köstlich, wie sie sich versucht, irgendwie dann zu verstecken. Und als wieder ist was, wo sie gestört wird, und wie sie dann sozusagen die Kinder eigentlich überlistet, ja, damit sie mal ihre Ruhe hat, ja. Und das ist sehr subtil, würdest du sagen, glaube ich, wie man da, wie Kindern aber auch klar wird, die Mama möchte gerne auch mal was, ja. Also die Bedürfnisse, die hat auch mal ein Bedürfnis und möchte nicht nur als, ja, weil sie kommt zu gar nichts. Das finde ich sehr, sehr, sehr schön gemacht. Und teilweise ist es auch so zum Nachdenken. Es gibt so Bruchstellen. Wenn die fragen, oh mein Dino, fragt Nono, schau mal im Kühlschrank bei den Essiggurken. Da fragt man, hey, der Dino im Kühlschrank bei den Essiggurken. Aber ja, das weckt dann wieder eine Frage. Wieso denn da? Ja, warum denn da? Wie kommt sowas dahin? Also das finde ich sehr in Bild und Text sehr überzeugend gemacht, ja.
Da würde ich mich als Elternteil aber auch schnell abseilen, wenn der Dino bei den Essiggurken im Kühlschrank ist. Da, glaube ich, läuft irgendwas schief.
Irgendwas, das sind ja echt viele. Und die ständig wird die Mutter hier gefragt, Mami. Also nie ist Ruhe im Karton.
Aber das ist ja das. Und die ganzen Fragen, diese Warums, ne? Das Warum-Alter, das haben wir ja da auch auf jeden Fall.
Und jetzt frage ich mich, warum die Zeit eigentlich so schnell nach vorne geschritten ist.
Wir haben es geahnt.
Was haben wir denn, haben wir was wir noch hätten sagen wollen und dringend vergessen haben? Umgekehrt, dringend hätten sagen wollen und vergessen haben.
Wir hätten vielleicht noch was zum Thema Sachbuch machen können, aber das ist
Das
geht nicht auch noch, weil wir haben ja gerade gemerkt, wir haben ja jetzt schon das ganze Thema eigentlich mehr gestriffen als durchforstet.
Gestreift.
Ja, okay. Oder gestriffen.
Gestriffelt.
Ja, gestriffelt, das wird ja immer absurder.
Wir erfinden ein neues Wort. Und also da gäbe es bestimmt noch vieles, was man da in einem Zusammenhang auch noch erzählen kann, weil auch das natürlich ein wichtiger Bereich ist, auch gerade schon für die Kleinen, die ja auch nun ganz neugierig auf diese Welt sind. Aber wir heben uns das für die nächste oder eine
haben
nächste
wir eine
Folge.
Der nächsten Folgen. Okay.
Genau, warum? Das war doch dann der perfekte Abschluss.
Ja. Warum? Okay, dann vielen Dank, dass du bei uns zu Gast warst.
Ja.
Dankeschön.
Ade.
Ade. Bis zum nächsten
Mal. Auf das nächste Wiedersehen und Wiederhören.
Tschüss.
Tschüss.
Wenn dir diese Folge der Kinderbuchpraxis gefallen hat, dann bewerte uns auf den üblichen Podcatchern. Wir freuen uns über dein Feedback und deine Anregungen auf dem Instagram-Kanal Kinderbuchpraxis und natürlich einfach die Kinderbuchpraxis weiterempfehlen.